Wir wollen auf das Wort hören aus Epheser 6, den Versen 10 bis 20. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll.
Guten Morgen. Unser Bruder Joachim Scharf musste wegen der weiterhin schweren Erkrankung seiner Frau den in 3 Wochen geplanten Dienst hier bei uns absagen. Und ich habe mich deshalb entschlossen, einen Zweiteiler als Thema zu machen, heute und dann in 3 Wochen am Sonntag die Fortsetzung zu dem Thema die Waffenrüstung Gottes. Es ist ein ganz spannender, wichtiger, interessanter Text und wir wollen in ihn einsteigen mit Vers 12, Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Als unser Sohn Marcello zur Bundeswehr kam, da war eine seiner ersten Aktionen, ich weiß noch, wie er mir das erzählte am Tisch, die Tarnung. Mit der Tarnung ging die Bundeswehrzeit von Marcello los. Mit großem Erstaunen erzählte er uns am Mittagstisch, dass sein Ausbilder direkt vor ihm am Waldesrand lag und der Wald in Deutschland eigentlich auch gar nicht so dicht gewachsen war. Und der Ausbilder dennoch für niemand aus seiner Truppe zu erkennen war. Selbst dann nicht, als ihnen der genaue Bereich gezeigt wurde, wo er lag. Perfekte Tarnung. Und wir haben sicher alle auch schon von dem berühmten Tarnkappenbomber gehört, der für den feindlichen Radar unsichtbar bleibt. Es ist eben ein entscheidender Vorteil, wenn man für den Feind unsichtbar bleibt. Wie soll man gegen einen unsichtbaren Feind kämpfen? Wie soll man sich vor ihm schützen? Wer erfolgreich kämpfen will, muss wissen, wer der Feind ist und wo der Feind sich befindet. Und das ist im geistlichen Kampf nicht anders. Deshalb ist Paulus hier in unserem Text sozusagen als Aufklärer tätig. Er enttarnt den Feind. Er holt uns weg vom Kampf gegen Windmühlenflügel. Er sagt uns, gegen wen wir nicht zu kämpfen haben. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Darunter fallen zum Beispiel alle Menschen, die uns so große Schwierigkeiten machen. Kollegen, Nachbarn, Vorgesetzte, Familienmitglieder, Politiker, Gemeindeglieder, staatliche Organe. Wer immer es sei, an wen wir jetzt denken, der uns Mühe macht. Wir kämpfen noch nicht einmal gegen uns selbst. Zutiefst und zuletzt kämpfen wir noch nicht einmal gegen uns selbst. Das sind alles nur Windmühlenflügel. Das ist alles nur Kulisse. Unser Kampf, das sagt Paulus hier ganz klar, unser Kampf geht gegen die Gewalten, gegen die Mächte, die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Zusammengefasst könnte man sagen, unser Kampf geht gegen Satan und seine Mächte. Und das müssen wir ganz grundlegend und tief begreifen. Wir müssen es lernen, in den einzelnen Situationen unseres Lebens hinter die Kulissen zu schauen. Hinter die Kulissen. Und nicht beim Vordergründigen hängen zu bleiben. Sonst kämpfen wir an der falschen Stelle gegen den falschen Feind. Und Satan? Satan lacht sich ins Fäustchen, wenn wir wieder einmal gegen Windmühlenflügel angehen. Satan ist ein Meister der Tarnung. Wir lesen das in 2. Korinther 11, den Versen 13 bis 15. Da schreibt Paulus, mitten in die Gemeinde hinein von Menschen, diese sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die Gestalt von Aposteln Christi annehmen, vor denen warnt Paulus hier. Und er sieht förmlich, dass die Gemeinde den Mund gar nicht mehr zukriegt und sagt, was, in der Gemeinde soll es sowas geben? Wie kann das sein? Und da zeigt Paulus wieder den Hintergrund, Vers 14, das ist gar kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Satan nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Ich höre, was heute immer so rumgeistert. Weiße Magie, gute Hilfe und Zauber. Weiße Magie, Engel des Lichts, fromm getarnt. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen. Tarnung. Damit müssen wir realistisch rechnen. Wir dürfen uns also weder von akademisch-theologischen Weihen noch von kirchlichen Gewändern, von Doktortiteln und großem überragendem Wissen letztlich beeindrucken lassen, täuschen lassen. Und schon gar nicht von frommen Worthülsen. Satan verstellt sich als Engel des Lichts. Und seine Diener bewegen sich im Raum der Gemeinde in der Tarnung von Dienern der Gerechtigkeit. In den meisten Fällen, ohne es selbst zu wissen. Gar nicht bösartig. Ohne es selbst zu wissen. Satan versteckt sich hinter Menschen und gebraucht diese, ohne dass sie es merken, ohne dass sie sich dessen bewusst werden. Und Satan kann sich sogar hinter Menschen verstecken, die uns lieben und die es gut mit uns meinen. Sogar hinter denen. Wir lesen in Matthäus 16, die Verse 21 bis 23, dass Jesus ab einem gewissen Punkt ganz klar seine Richtung, seinen Kurs auf Jerusalem nahm. Auf das Leiden, auf die Passion, auf das Kreuz und auf die Auferstehung. Und er fing ab einem gewissen Zeitpunkt seine Jünger an, davon in Kenntnis zu setzen, mit ihnen darüber zu reden, was da alles an Schwerem kommen würde. Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse, von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Und jetzt kommt eine Szene, die ich immer wieder, wenn ich es lese, unglaublich stark finde. Und Petrus nahm ihn beiseite. Ich sehe das förmlich, wie Petrus den Arm um Jesus legt und komm mal ein bisschen an die Seite. Ich muss mal mit dir reden. So geht's nicht. Jesus, so geht's nicht. Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Ihn zu tadeln. Haben wir das schon mal gemacht? Jesus getadelt? Also ich habe das schon gemacht, gar nicht selten. Dass ich bei bestimmten Wegführungen, oft auch von anderen, einfach gesagt habe, Herr, also das schnalle ich nicht, das finde ich auch nicht richtig. Habe ich ihm gesagt, das ist doch nichts anderes als tadeln. Petrus nimmt Jesus an die Seite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte, Gott behüte dich, Herr, dies wird dir keinesfalls widerfahren. Hat Petrus hier was Schlimmes gesagt? Gut gemeint, absolut gut gemeint. Jesus, das möge Gott dir ersparen. Leid, Kreuz, Schwierigkeiten. Niemals. Gott behüte. Nicht mehr und nicht weniger will Petrus. Nur das Beste für Jesus. Nur kein Leid, nur kein Kreuz, dass ihm gut geht und dass es ihnen allen damit auch gut geht. Nichts Böses. Nur gut gemeint. Lieb gemeint. Jesus aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan. Geh hinter mich, Satan. Denn du bist mir ein Ärgernis. Hier steht im Griechischen das Wort Skandalon. Skandalon bezeichnete ursprünglich dieses Stellholz in der Falle. Das ist eine Falle, dieses Stellholz hält die Falle aufrecht. Und dann stößt entweder das Tier ran oder wird ein Auslöser betätigt und dann kippt das Stellholz um und die Falle schlägt zu. Stellholz der Falle, Skandalon. Ja, man tritt irgendwo rauf und löst die Falle auf und die geht zu. Und Jesus sagt zu Petrus, du bist mir so einer, da schnappt gerade eine Falle bei mir zu. Du bist mir der Auslöser einer Falle, ein Anstoß zur Sünde. Warum? Denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Ist das ein Verbrechen? Ist das ein Verbrechen? Petrus war nicht besessen. Er liebte Jesus und wollte nur das Beste. Doch gerade das aus menschlicher Sicht Beste für Jesus war hier tatsächlich ein heimtückischer Angriff Satans, den unser Herr sofort durchschaut und in aller Entschiedenheit von sich weist. Eins muss klar sein, Jesus kämpft hier nicht gegen Petrus, sondern gegen Satan, der Petrus als Werkzeug der Verführung gebraucht. Und wenn Jesus zu Petrus sagt, geh hinter mich, Satan, dann beleidigt er damit nicht Petrus, dann kämpft er damit nicht gegen Petrus, dann greift er damit nicht Petrus an, sondern er zieht den Hintergrund auf und guckt durch Petrus. Hinter ihm steht der Verführer. Er redet gar nicht mit Petrus, er redet letztlich durch ihn hindurch und erkennt Satan als Feind, der sich hinter Petrus versteckt, der Petrus benutzt, der wie damals im Paradies durch die Schlange, jetzt hier durch den gut lieb meinenden Petrus als Verführer an ihn herantritt. Und weil Petrus nur in menschlich natürlichen Kategorien denkt, menschlich natürlich, aber nicht göttlich, geistlich, deshalb merkt er gar nicht, wie er hier zum Sprachrohr des Teufels wird. Wir brauchen Durchblick. Wir brauchen das klare Bewusstsein, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Und das müssen wir uns immer wieder klar machen. Das müssen wir uns auch in der Gemeinde immer wieder klar machen. Manchmal ist es in einer Gemeinde sehr ruhig, sehr friedevoll. Und dann wird mir immer schon unheimlich. Und ich denke, da muss doch was kommen. Wenn wir den Teufel stören und ärgern, dann muss doch da was kommen. Und dann kommt was. Mit einmal Wumm, Wumm, Wumm aus Richtung, wo ich es nie erwartet hätte. Schlägt es mit einmal los. Du stehst da und weißt gar nicht, wo du zuerst hingucken sollst. Dann gehen Geschwister mit einem aufeinander los, kommen miteinander nicht klar, sonst was. Und ich denke, Leute, merkt ihr nicht? Überall dahinter. Die Fratze des Teufels. Der Einzelne in Missverständnissen, in Aversien, Antipathien, Streit und sonst was hineintreibt und aufeinander loshetzt. Teufel heißt im Griechischen Diabolos. Diabolos. Und Diabolos heißt eigentlich, kommt von Diaballo, das heißt durcheinanderwerfen. Diabolos heißt also eigentlich der Durcheinanderwerfer. Man könnte auch übersetzen, der Zerwürfnisstiftende. Das ist sein Name. Der Name des Teufels ist Durcheinanderwerfer, Zerwürfnisstiftende. Und genau als der betätigt er sich, auch im Raum der Gemeinde, im Raum der Familie, im Raum der Ehe, überall. Manchmal brechen diese Dinge los und ich stehe da und denke, wie kommt das von einer Minute auf die andere? Da hat er gewartet, auf der Lauer gelegen und dann hetzt er uns gegeneinander und lacht sich eins. Wir brauchen Durchblick. Wir brauchen das klare Bewusstsein, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Und enttarnt ist schon halb gewonnen. Der Bann ist gebrochen, wenn ich weiß, wer da eigentlich am Wirken ist. Paulus schreibt in Vers 13, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Deshalb, weil wir eben im Kampf leben, weil Christsein kein gemütlicher Spaziergang, kein Erholungsheim, kein Ferientrip ist, sondern Christsein ist Kampf. Ich stehe auf der Seite Gottes, auf der Seite Jesu und das passt dem Teufel nicht und er wird angreifen und er wird mit allen Mitteln versuchen, mich und die Gemeinde zu zerstören. Wir leben im Kampf. Wir merken das hier nicht so. In weiten Teilen der Erde merken das unsere Geschwister sehr deutlich, wie sehr wir im Kampf leben. Wir werden so eingelullt, dass uns dieses Bewusstsein manchmal verloren geht. Aber die Zeiten werden auch bei uns härter, man merkt es, der Wind kommt stärker von vorn. Wir leben im Kampf, deshalb ergreift die Waffenrüstung. Und weil unser Kampf eben nicht gegen Fleisch und Blut ist. Und wenn wir das begriffen haben, in was für einem Kampf wir stehen und wer der eigentliche Feind ist, dann ist uns auch sofort klar, gegen diesen übermächtigen Feind haben wir keine Chance. Da kommen wir mit unseren menschlich-natürlichen Ressourcen nicht gegen an. Da brauchen wir göttliche Waffen. Da brauchen wir die Waffenrüstung Gottes. Es gibt eine Waffenrüstung Gottes. Und die liegt bei Gott bereit für uns zum Kampf. Aber schon immer hat die Gemeinde in der Versuchung gestanden, diesen geistlichen Kampf nicht mit der Waffenrüstung Gottes, sondern mit den Waffenrüstungen dieser Welt zu führen. Hier könnte man vieles aufzählen. Ich denke an die Machtmittel des Staates. Seit dem unseligen Zusammengehen von Staat und Kirche seit Konstantin. Das war der größte Schlag des Teufels im Laufe der Kirchengeschichte. Als Kirche und Staat unter einem Joch zusammengingen. Da hat unsäglich viel Falsches und Verführerisches begonnen. Die Machtmittel des Staates. Dann bedient man sich des Staates, um seine finanziellen Mittel im Wege der Kirchensteuer zu haben. Da sucht man aber auch immer wieder die staatliche Anerkennung bei Ausbildungsabschlüssen. Wenn man theologische Ausbildungsstätten gründet, dann brauchen wir ja die staatliche Anerkennung. Dann was sollen unsere jungen Leute machen, wenn sie keine staatliche Anerkennung haben? Können sie ja nur in einige verträumte Gemeinden schlecht bezahlt arbeiten oder auf dem Missionsfeld. Wir brauchen staatliche Anerkennung. Was ist die Konsequenz von staatlicher Anerkennung? Lehrpläne müssen angepasst werden. Und. Merken wir kämpfen dann mit den Machtmitteln des Staates. Wir suchen staatliche Anerkennung. Wir kämpfen mit den falschen Waffen und verlieren damit Vollmacht und Substanz. Oder ich denke an das Waffenarsenal der Religion. Ein so ein Stück aus dem Waffenarsenal der Religion ist die Kindertaufe. Wenn du dein Kind taufen lässt, dann ist es Christ und ist es errettet. Wow, klasse, wenn das so einfach geht. Oder ich denke an die Beichte, die Absolution. Da wird dir dann einfach von einem Menschen zugesprochen, jawohl, mit der und der Bußleistung, dann ist alles vergeben. Ich denke aber auch an das Waffenarsenal der Psychologie. Ich habe nichts gegen Psychologie. Es ist schon gut, wenn man ein bisschen versteht, wie der Mensch tickt, wie man selber tickt und wie wir untereinander miteinander ticken. Psychologie ist okay. Aber sie reicht nicht aus, um die Probleme, die wir mit uns und miteinander haben, an der Wurzel zu klären und zu lösen. Sie reicht nicht aus. Und wenn wir also nur mit den Waffen der Psychologie an unsere Probleme rangehen, werden wir merken, wir kriegen sie letztlich nicht geknackt. Denke an das Waffenarsenal der Unterhaltungsindustrie. Wir müssen Gemeinden noch ein bisschen attraktiver machen, also bauen wir eine Menge von Show-Elementen ein, um Menschen in die Gemeinde zu bekommen. Und ich denke an das Waffenarsenal der fernöstlichen okkulten Praktiken. Martin Henninger hat uns vor einigen Wochen hier erzählt, dass er in einem freikirchlichen Kirchenblatt gelesen hat, wie ein Pastor seiner Gemeinde hier schreibt und empfiehlt, das Gebet doch durch Meditation zu ersetzen. Gebet sei oft zu schwierig und langweilig. Lasst uns meditieren und um da zu helfen, nehmen wir ein schönes Wort aus der Bibel, Maranatha, unser Herr kommt. Und das sagen wir und sagen wir immer wieder wie ein Mantra. Wir versetzen uns dann in einen entsprechenden Zustand. Das ist eine Waffe aus dem Waffenarsenal fernöstlicher okkulter Praxis. Gehört nicht zur Waffenrüstung Gottes, ist Verführung. Was hat sich hier nicht alles an fremden Waffen in die Kampfführung der Gemeinde eingeschlichen? Paulus schreibt in 2. Korinther 10, 3-5, obwohl wir im Fleisch wandeln, in dieser Welt leben mit Fleisch und Blut, kämpfen wir doch nicht gemäß dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, nicht natürlich, nicht menschlicher Kategorie, sondern göttlich, mächtig zur Zerstörung von Festungen. Oh, was für Festungen? Ruft Paulus hier zum Kreuzzug auf? Nein, indem wir Vernunftschlüssel zerstören. Wow, was gibt's für Vernunftschlüssel? Dicke Festungen. Und jede Höhe, die sich erhebt, wider die Erkenntnis Gottes. Und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam gegenüber Christus. Das ist der Kampf. Das ist der Weg. Wir haben einen Feind, der über all diesen menschlichen Waffenarsenale nur lacht. Nur lacht. Wisst ihr, da könnten wir ja mal gleich mit einer Knoblauchzehe kommen. Das würde ihn genauso beeindrucken. Das alles kann ihn nicht schrecken, aber er benutzt all diese Dinge gern und er sieht sie gern in unserer Hand, um sich zu tarnen, uns zu täuschen und in einer trügerischen Sicherheit zu wiegen. Nur die Waffenrüstung Gottes kann ihm gefährlich werden, sonst nichts. Und deshalb sagt Paulus, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Ergreift. Grammatikalisch spricht Paulus hier in der Form von Imperativ und Aktiv. Imperativ heißt, das ist ein Befehl. Das können wir uns nicht aussuchen. Das steht nicht in unserem Belieben. Da können wir nicht mal drüber nachdenken. Imperativ von Gott heißt, das ist ein Befehl Gottes. Das sollen wir machen. Und wie das mit den Befehlen Gottes so ist, das macht er nicht, um uns zu bevormunden, damit es uns schlecht geht. Sondern das macht er, ihr müsst es machen, wenn ihr überleben wollt. Da könnt ihr nicht drüber nachdenken. Deshalb Befehl, Imperativ, ergreift. Und es steht nicht nur im Imperativ, es steht auch in der Form des Aktiv. Das heißt, wir sollen aktiv werden. Wir sollen zugreifen. Die Waffenrüstung zieht sich nicht von alleine an. Da können wir nicht gemütlich im Sessel sitzen und sagen, oh Herr, zieh mir deine Waffenrüstung an. Passiert nicht, passiert nicht. Die wächst uns auch nicht als zweite Haut. Die zieht uns nicht einmal Gott an. Diese Waffenrüstung müssen wir selbst ergreifen, anlegen. Entweder wir tun es und sind für den Kampf gerüstet, oder wir tun es nicht und sind den Angriffen Satans hilflos ausgesetzt. Überhaupt lohnt sich bei unserem Text ein Blick auf die Grammatik. Ich habe überlegt, ob ich euch das zumute. Ich mache es, für wen es zu viel ist, der steige dann in 3 Minütchen wieder ein. Aber mir ist es so wichtig, dass ihr die Schönheit des Wortes Gottes und die Nachvollziehbarkeit bis in diese Verästelung hinein auch für euch selbst eben nachvollziehen könnt. Und deshalb machen wir 2, 3 kurze Gedanken zu der Grammatik dieses Textes. Es gibt im Deutschen Handlungsrichtungen des Verbes, also Tätigkeitsworte, Verben, die haben eine Handlungsrichtung. In welche Richtung geht ein Verb? Da haben wir die Handlungsrichtung aktiv. Am Beispiel, ich liebe, geht von mir die Handlungsrichtung aus zu dem Objekt meiner Liebe. Ich liebe, aktiv. Und dann haben wir im Deutschen noch die Handlungsrichtung passiv. Ich werde geliebt. Das geht von irgendjemand anders aus zu mir hin als Handlungsrichtung. Ich werde geliebt. Also aktiv heißt immer, ich handle an anderen, und passiv heißt, andere handeln an mir. Und im Griechischen gibt es jetzt noch eine Besonderheit. Die Griechen kennen außer aktiv und passiv, wie wir im Deutschen, noch eine dritte Handlungsrichtung. Das sogenannte Medium. Medium. Ihr kennt den Begriff alle. Schon mal ein Steak gegessen? Well done, gut durch, noch blutig. Und dann gibt's Medium. Ja, Medium ist dazwischen. Nicht so völlig totgebraten, aber auch nicht mehr ganz blutig. Dazwischen, Medium. Und so ist das hier in der griechischen Grammatik auch. Die Griechen, die eine sehr viel komplexere, differenzierte Sprache haben als wir, wie überhaupt alte Sprachen, viel komplexer und differenziert sind als unsere neuen. Und man schon an der Sprache sagen kann, wir entwickeln uns nicht aufwärts, sondern abwärts, aber das nur am Rande. Haben die Griechen also noch eine dritte Handlungsrichtung des Medium. Medium heißt übersetzt der Mittlere. Und dieses Medium heißt, ich handle an mir. Ich bin beteiligt. Es geschieht in meinem Interesse, was ich da tue. Ich tue es. Aber es geschieht in meinem Interesse und ich tue es irgendwie an mir. Also Medium ist nicht so aktiv wie das aktiv und nicht so passiv wie das passiv, sondern steht eben dazwischen. Und es ist interessant, bei der Waffenrüstung im Medium steht, zieht an, umgürtet euch. Bekleidet euch, beschut euch, nehmt, betet. Alles Dinge, an denen wir beteiligt sind, die wir tun sollen, die in unserem Interesse sind und die trotzdem hier nicht im Aktiv ausgedrückt werden. Weil all diese Dinge, die wir hier nehmen und anziehen sollen, wir nicht selber machen müssen. Die sind schon da. Wir müssen die einzelnen Stücke der Waffenrüstung nicht machen, nicht herstellen, aber wir müssen sie anlegen. Und das drückt Paulus hier so fein im Medium aus. Im Aktiv, da schreibt er aber, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Ergreift den Schild des Glaubens. Hier gebraucht Paulus ganz bewusst die Form des Aktiv. Und damit möchte Paulus klar machen, hier ist ein Höchstmaß an Aktivität unsererseits nötig. Die Waffenrüstung Gottes und das Schild des Glaubens wollen und müssen aktiv von uns ergriffen werden. Und das ist eine ganz klare Aussage gegen jeden fromm getarnten Fatalismus, als wäre das was, was irgendwie einfach so passiert. Nein, aktiv. Da müssen wir 100% dabei sein. Ganz anders verhält es sich mit Vers 10. In Vers 10 schreibt Paulus, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und da dachte ich, na also stark sein, das klingt ja nun nach 150% aktiv. Interessanterweise musste ich feststellen, das steht im Passiv. Man müsste also genauer übersetzen, lasst euch stark machen in dem Herrn. Das heißt, diese Stärke, um die es hier geht, die haben wir nicht in uns selbst. Und die können wir nicht machen. Die können wir nicht selber aus uns hervorbringen. Sondern diese Stärke Gottes, die können wir uns nur schenken lassen. Da können wir nur passiv dastehen, unsere Hände öffnen und uns mit der Kraft Gottes beschenken lassen. Aber genau das sollen wir dann auch tun. Deshalb steht es zwar im Passiv, aber im Imperativ. Wie kann man denn Befehl geben, etwas an sich geschehen zu lassen? Na klar, das geht. Ich kann vieles nicht tun, aber vieles darf und soll ich an mir geschehen lassen von Gott her. Und darum Befehl. Da können wir uns Gott auch entziehen. Wir können unsere Hände zurückziehen, wir können unsere Hände schließen, wir können unsere Hände mit allem anderen füllen. Und dann können wir nicht empfangen, was er uns schenken will. Deshalb diese paradox wirkende grammatikalische Konstruktion passiv, es geschieht an mir, kann ich eigentlich nichts machen, und imperativ Befehl, lass das an dir geschehen, lass dich stark machen, mach die Hände auf, lass dich beschenken. Und interessanterweise, damit schließe ich meine grammatischen Ausführungen, steht das auch noch im Präsens im Griechischen. Und Präsens drückt im Griechischen eine Handlung aus, die immer wieder anhaltend geschieht. Das ist die Besonderheit des Präsens. Der Grieche hat so viele starke Facetten, um in seiner Sprache auszudrücken, was er sagen möchte. Und wenn der Grieche was im Präsens sagt, dann sagt er damit, das geschieht immer, immer wieder, anhaltend. Das heißt, diese sich beschenken lassen, diese die Hände rausstrecken zu Gott, das macht man nicht einmal und dann hat man's. Immer wieder, täglich neu. In jeder Situation des Kampfes, der Anfechtung, der Not, immer wieder neu, Hände raus, beschenken lassen. Immer wieder, anhaltend, Präsenz. Passiv, imperativ, Präsenz. Ich weiß, mir hat Grammatik früher in der Schule auch nicht gefallen, aber ich fand es faszinierend, wie die göttliche Inspiration der Schrift bis in die Grammatik hinein zu einer herrlichen Botschaft von Gott für uns wirkt. Paulus sagt in Vers 13, ergreift aktiv, ergreift die ganze Waffenrüstung. Hier steht im Griechischen ein Wort als Substantiv, das müsste man eigentlich genau mit Ganzrüstung übersetzen. ergreift die Ganzrüstung, die ganze Rüstung. Gemeint ist hier der komplette Satz an defensiven und offensiven Waffen, alles, was für eine erfolgreiche Kriegsführung benötigt wird. Die Waffenrüstung Gottes ist also eine Ganzrüstung. Und wir sollen aus ihr keine Teilrüstung machen. Wir sollen uns also aus dem Waffenarsenal Gottes, von dieser Waffenrüstung Gottes, nicht nur so ein paar Stücke aussuchen, die uns gefallen. Aber so der Brustharnisch der Gerechtigkeit, ach man, wie sieht denn das aus? Das sieht nicht gut aus. Das lassen wir. Die Sandalen zur Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen, ach nee, die Schuhe gefallen mir nicht. Lassen wir stehen. Den Helm des Heils, der ist sehr kleidsam, den nehme ich mir. Versteht ihr? Wir können uns nicht aussuchen, irgendwelche Stücke, die uns passen, die wir wollen, und den Rest liegen lassen. Die Waffenrüstung ist nur so stark, wie sie in allen Teilen uns schützt, uns deckt und uns zu diesem geistlichen Kampf ausstattet und befähigt. Und all die Stücke, die wir liegen lassen, weil sie uns nicht attraktiv, interessant genug sind, führen nur dazu, dass wir an dieser Stelle unsere Achillesferse, unsere angreifbare Stelle haben. Es wird also immer zu unserem Schaden sein, es wird uns immer schwächen und angreifbar machen, wenn wir einige Stücke dieser Waffenrüstung links liegen lassen. Und so sollten wir es überhaupt mit allen Dingen Gottes halten. So wie wir die Ganzrüstung Gottes brauchen, so brauchen wir auch das ganze Wort Gottes. Und so wenig wir aus der Ganzrüstung Gottes eine Teilrüstung machen dürfen, so wenig sollen wir aus dem ganzen Wort Gottes einen Kanon im Kanon machen. Sei es in der Form liberaler Theologie oder sei es durch Verengung des biblischen Horizontes. Es gibt Gemeinden, die predigen fast ausschließlich nur über die Evangelien. Evangelien rauf und runter. Die Briefe oder gar die Paulusbriefe, viel zu anstrengend und schwierig zu verstehen. Und dann gibt es Gemeinden, die machen es gerade umgekehrt. Evangelien, igitt, für uns doch nicht mehr. Paulusbriefe und von den Paulusbriefen bitte nur noch die letzten Füllebriefe. Der Rest interessiert uns nicht. Das eine ist so falsch wie das andere. Es verengt. Es macht aus dem ganzen Wort Gottes einen Teil, aus der ganzen Waffenrüstung Gottes eine Teilrüstung. Wir brauchen die ganze Waffenrüstung. Wir brauchen das ganze Wort Gottes. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Warum? Vers 13, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Was ist der böse Tag? Das ist der Tag, an dem wir angegriffen werden. Der Kampf ist nicht immer gleich stark. Es gibt Gefechtspausen, Ruhezeiten. Na, ein Glück auch. Und dann, meist wie ein Blitz aus heiterem Himmel, völlig unerwartet, ansatzlos, kommt der böse Tag, an dem uns Satan aus dem Hinterhalt hinterrücks angreift. Plötzlicher Unfall. Plötzliche schwere Erkrankung, plötzliches Auseinanderfallen mit einem Menschen, irgendein Schlag, welcher Art auch immer. Unser Text spricht in Vers 11, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Und hier ist wieder interessant, im Griechischen steht bei dem Wort Listen eigentlich gegen die Methoden. Also Satan hat Methoden. Es gibt ein Buch von C.S. Lewis, das heißt Dienstanweisung an einen Unterteufel. Das hat mir mal vor vielen Jahren die Augen geöffnet für die Methoden des Teufels. Empfehle ich sehr. Büchertisch hinten gleich bestellen. Klasse Buch, wer es noch nicht kennt. Da wird deutlich gemacht, an einem Briefwechsel zwischen einem Unterteufel und seinem Ausbilder, da hat jeder Teufel sozusagen einen Menschen einen Probanden, um den er sich zu kümmern hat und den er versucht, von allen möglichen Seiten her zu versuchen. Aber es ist noch ein junger, unerfahrener Teufel, der hat noch einen Ausbilder und braucht noch viel Beratung dabei, wie er das macht. Es ist so fantastisch geschrieben, weil hier etwas klar wird von den Methoden. Methoden des Teufels, der beste Psychologe ist, genau weiß, wie und an welcher Stelle er uns knacken kann. Wir brauchen die ganze Waffenrüstung Gottes, damit wir an dem bösen Tag, der plötzlich und unerwartet kommt, widerstehen und damit wir gegen die Listen, gegen die Methoden des Teufels bestehen können. Eins sollten wir aber im Kampf nie vergessen. Wir müssen den Sieg nicht erringen. Wir müssen den Sieg nicht erringen. Der Sieg ist bereits errungen. Als Jesus am Kreuz rief, es ist vollbracht. In diesem Moment war der Sieg errungen. Ein für alle Mal. Für Zeit und Ewigkeit. Es ist vollbracht. Und von diesem Sieg Jesu her kämpfen wir. Und deshalb geht es bei allem Kämpfen eigentlich immer nur darum, auf dem Sieg Jesu stehen zu bleiben. Darum schreibt Paulus auch, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Es geht darum, stehen zu bleiben. Na worauf? Na auf dem Sieg Jesu. Stehen bleiben. Auf dem Sieg Jesu. Immer neu in den Anfechtungen unseres Nötes ganz bewusst. Du hast kein Recht mehr an mir. Jesus hat gesiegt. Jesus ist mein Herr. Stehen bleiben auf dem Sieg Jesu. Darum geht's. Ich möchte als letztes das erste Stück der Waffenrüstung mit euch noch kurz anschauen, denn sonst wird es im zweiten Teil zu lang. Das erste Stück, Vers 14, so steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Um gegen die Listen des Teufels zu bestehen, brauchen wir den Gürtel der Wahrheit. Der Gürtel des Soldaten raffte den Waffenrock zusammen und hielt sein Schwert fest. War also ganz wichtig, damit der Soldat nicht über seine eigene Kleidung stolperte und ihm das Schwert nicht einfach zu Boden fiel. Dieser Gürtel der Wahrheit gab ihm Halt und Festigkeit. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 44, Satan ist der Vater der Lüge. Satan ist der Vater der Lüge. Die Lüge war und ist seine gefährlichste Waffe. So hat er im Paradies den Menschen zu Fall gebracht. Und so will er auch uns verführen. Und dabei ist die Strategie der Lüge unglaublich vielfältig. Ich habe vor kurzem von einer Studie gelesen, die über das Lügen der Menschen geht. Die haben sich damit beschäftigt, was eigentlich mit dem Lügen. Und diese Studie hat in wunderbar flachmachender Umschreibung gesagt, der Mensch flunkert. Die sagen nicht Lügen, die sagen flunkert. Der Mensch flunkert am Tag circa 200 Mal. Durchschnittlich flunkert, lügt jeder Mensch am Tag circa 200 Mal. Das Ergebnis dieser Studie. Und da geht es nicht um die Lügen, die bewusst und planmäßig durchgezogen werden, die auch. Aber sie haben gesagt, der Mensch lügt in dieser Häufigkeit am Tag aus Angst, aus Höflichkeit und aus Desinteresse. Das fand ich interessant. Der Mensch lügt so im normalen Alltag aus Angst, Höflichkeit oder Desinteresse. Checken wir mal die Wahrhaftigkeit dessen, was wir so am Tag sagen. Und wo wir aus Angst, Höflichkeit oder Desinteresse uns immer wieder bei Lügen ertappen. Unsere ganze Gesellschaft beruht auf Lebenskonzepten der Lüge. Das fängt beim Lebenskonzept des Materialismus an und findet seinen vorläufigen Höhepunkt im Lebenskonzept des Gender Mainstream. Lebenskonzepte der Lüge, die mit etwas zeitlicher Verzögerung immer auch in den Raum der Gemeinde einzudringen versuchen. Hier könnte man ganz viele Dinge jetzt ansprechen. Haben wir keine Zeit zu? Wir richten mal den Blick auf uns selbst. Wie steht es um die Konzepte und Strukturen der Lüge in unserem eigenen Leben? Die Grundstruktur unseres lebensmäßigen Lügenskonzeptes ist ganz einfach. Erst belügen wir uns selbst und dann belügen wir andere. Das Erstere nennen wir Selbstbetrug, das Zweite Heuchelei. Und beides wird in der Bibel vielfach angesprochen. Erst belügen wir uns selbst und dann belügen wir die anderen. Selbstbetrug und Heuchelei sind deshalb im Raum der Gemeinde zwei ganz schwerwiegende Krankheitsbilder. Sie sind wie Löcher im Zahn, durch die Bakterien und Karies eindringen und den Zahn von innen her zersetzen. Von innen her. Selbstbetrug und Heuchelei. Und der einzige Schutz gegen die Lüge ist die Wahrheit. Die Wahrheit. Und deshalb ist der Gürtel der Wahrheit ein ganz wichtiger Teil dieser göttlichen Waffenrüstung. So wie das Licht die Finsternis vertreibt, so vertreibt die Wahrheit die Lüge. Licht wird in der Bibel immer wieder als das Bild für Wahrheit und Finsternis als das Bild für Lüge gebraucht. Und Wahrheit ist also nicht was Schlimmes, sondern Wahrheit ist etwas Großartiges. Wahrheit vertreibt mit ihrem Licht die Finsternis der Lüge aus unserem Leben. Aber Jesus sagt, von Natur aus scheuen wir dieses Licht. Johannes 3, Vers 19. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Na logisch, wer was zu verbergen hat, für den gibt es keinen schlimmeren Feind als das Licht. Na klar. Und da wir alle Dreck am Stecken haben, hat an uns niemand wirklich gesteigertes Interesse am Licht. Dann fliegt ja alles auf, dann wird ja alles offenbar. Jedes Jahr kommt die Frühlingssonne und zieht durch unser Haus. Und jedes Jahr macht die Frühlingssonne offenbar, wie es um unsere Scheiben bestellt ist. Jedes Jahr. Und jedes Frühjahr dasselbe Erschrecken. Oh Mann, ist das im Herbst und Winter aber schmutzig geworden. Böses Licht, böses Licht zeigt uns, wie schmutzig unsere Scheiben sind. Also Rollläden runter, kein Licht mehr. Ist das der Weg? Ist das Licht unser Feind? Nein. Das Licht deckt unser Problem auf. Es hilft uns. Es ist unser Freund, nicht unser Feind. Deshalb ist es so töricht, dem Licht der Wahrheit immer wieder entfliehen zu wollen. Das Licht ist nicht unser Feind. Das Licht ist der Feind der Finsternis in unserem Leben. Wie umgürten wir unsere Lenden nun mit Wahrheit? Erstens, indem wir uns dem Wort der Wahrheit der Bibel stellen. Nicht fliehen, stellen, aushalten. Indem wir unsere Sünden bekennen, aussprechen, zu ihnen stehen. Aber nicht zu ihnen stehen im Sinne von, naja, machen doch alles, doch nicht so schlimm. Sondern indem wir Sünde auch Sünde nennen. Jawohl, das ist nicht in Ordnung, das ist Sünde, das zerstört mein Leben, das von anderen. Es ist falsch. Sünde bekennen vor Gott und wo es nötig ist, auch vor Menschen. Sünde, Sünde nennen und nicht so schön umschreiben, bis sie niedlich und nett wird. Und als Letztes, indem wir nicht mehr scheinen wollen, als wir wirklich sind. Leute, was ist das anstrengend? Masken, Fassaden, äußere Schau und dahinter ganz anders. Was ist das anstrengend? Und was kriegt man untereinander, voneinander auch für ein Bild?
Ich habe ein Problem. Mein Glaube ist noch so klein, aber um mich rum nur geistliche Supermänner.
Weit befreit. Uns und andere. Es ist großartig, wenn Lüge und Selbstbetrug aus unserem Leben weichen müssen. Leben im Licht, geklärtes Leben, Leben in der Wahrheit, das befreit. So möchte ich schließen mit dem Wort Jesu aus Johannes 8, 31 bis 32. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wahrheit macht frei, auch wenn es zu Anfang wehtut. Wahrheit macht frei. Deshalb steht, umgürtet eure Lenden mit dem Gürtel der Wahrheit. In 3 Wochen Fortsetzung. Amen, wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du nicht nur eine Idee, ein Ideal, nicht nur ein Produkt menschlicher, guter, religiöser Gedanken bist, sondern dass du am Kreuz ganz leibhaftig und wirklich für uns gestorben bist, den Sieg ein für alle Mal errungen hast und dass du aber auch ganz leibhaftig auferstanden bist aus den Toten, dass du der Lebendige bist. Der, mit dem man reden kann, mit dem man jedes einzelne Ding des Lebens durchsprechen kann und der immer an unserer Seite ist. Herr, wir danken dir dafür. Und wir danken dir dafür, dass du uns in diesem geistlichen Kampf nicht alleine lässt. Wir danken dir dafür, dass wir den Sieg nie erringen müssen, weil du ihn errungen hast. Dass wir immer nur stehen bleiben dürfen auf dem, was du eigentlich schon getan hast. Aber Herr, wo unsere Aktivität auch gefordert ist, wo wir unsere Hände hinhalten, uns beschenken, zugreifen sollen, da bitte ich dich, dass du uns aus diesem fromm getarnten Fatalismus herausreißt, dass wir die Dinge unseres Lebens auch wirklich angehen und als erstes damit beginnen, diesen Gürtel der Wahrheit umzulegen, dass die Lüge weichen muss und deine Wahrheit uns frei machen kann. Danke. Amen.